Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
nach dem Ärztetag 2023. Wie war die Stimmung auf dem Ärztetag? Was waren die wichtigen Debatten und Ergebnisse? Darum geht es in dieser Folge. Ja, dann vielleicht als erstes mal, für Sie ist das ja schon alles Schnee von vorgestern, aber ich habe noch keinen Bericht bekommen. Wie war denn die Stimmung auf dem Ärztetag aus Sicht von Ihnen?
Naja, die war natürlich geprägt auch von der Tatsache, dass Wahlen des Präsidiums waren und das spielt dann immer schon auch in die Debatte hinein, das muss man ganz klar feststellen. Mhm. Aber wir haben zwei Schwerpunktthemen sehr dezidiert und öffentlichkeitswirksam und auch inhaltlich, glaube ich, sehr differenziert und gut diskutiert. Das eine war Freiheit und Verantwortung in der ärztlichen Profession. Ich sag mal, ergänzt durch einen tollen Vortrag vom Verfassungsrichter Peter Müller, ehemaliger Ministerpräsident des Saarlandes, der als Verfassungsrechtler und Verfassungsrichter und als jemand mit politischer Verantwortungserfahrung in ganz besonderer Weise zu diesem Thema des Gegenstandsbares Freiheit und Verantwortung im freien Beruf referiert hat und das war sehr anregend und die Diskussion danach fand ich auch auf einem sehr anständigen Niveau. Das ist, wenn man so will, so eine Art Selbstvergewisserungsprozess nochmal gewesen und auch nochmal ein Appell in die Gesellschaft, dem freien Beruf auch die Freiheit zu lassen und auf die Verantwortung, die ihm immanent innewohnt, auch ein bisschen mehr zu setzen. Mhm. Und das andere Thema, Gesundheitskompetenz und Bildung, vom Wissen zum Handeln, auch das ist, finde ich, ein wichtiges Thema, was wir da wiederum nochmal gesetzt haben mit der Landesschulministerin Frau Feller und dem Wissenschaftler Herrn Orkan aus München, dem Gesundheitswissenschaftler, auch gut besetzt und gut diskutiert. Also das ist nochmal ein Zeichen dafür, dass wir als Gesellschaft gegenüber Kindern heranwachsen eben doch vielleicht unserer Verantwortung nicht in dem Umfang gerecht werden, wie wir das müssten.
Beim Thema Freiheit und Verantwortung, das können die Menschen, die jetzt zuhören, nicht sehen, aber ich habe es gesehen, gingen ihre Augenbrauen hoch und deswegen frage ich gleich nochmal, vielleicht haben Sie den einen oder anderen Punkt für uns aus der Debatte oder vielleicht auch aus dem Impuls, wo Sie sagen, das hat mich nochmal verblüfft, das hat dazu gebracht, dass ich nochmal einen ganz neuen Aspekt von dem Thema sehe?
Na, neu nicht, aber ich bin bestärkt worden in einer ganzen Reihe von Auffassungen. Ich finde, dass unsere Welt, unsere Lebenswelt, nicht nur die des freien Berufes, aller vieler Menschen, eben nach 70 oder über 70 Friedensjahren, glücklicherweise, toi toi toi, zu sehr verrechtlicht ist. Mhm. Und das hat Herr Müller als Verfassungsrichter bestätigt und hat uns empfohlen, wir müssten wirklich mal eine Entbürokratisierung vornehmen, die diesen Namen verdient und die auch tatsächlich wirksam wäre. Es gibt ja viele Initiativen, die sind aber alle mehr Etikettenschwindel, als dass sie wirklich real da etwas bewirken. Und alles, was wir tun in dieser Gesellschaft und wo wir uns stehen, gehen und bewegen, ist von vielen rechtlichen Aspekten geprägt, von langer Rechtsprechung, von Gesetzgebung und das muss reflektiert werden. Ich habe doch immer mal, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal getan habe, die schöne Geschichte vom kleinen Prinzen von Saint-Exupéry erzählt, der sich mit dem König unterhält. Das ist jetzt ein bisschen paraphrasiert im Buch, selbst ist es ein bisschen komplexer dargestellt, aber da trifft er den König und fragte ihn, sag mal König, bist du hier der Chef und alles andere sind deine Untertanen, die hier auf dem Planeten wohnen? Ja, sagt, das sind alles meine Untertanen. Ja, müssen die alle das tun, was du sagst? Ja, die müssen alle das tun, was du sagst. Und ja, und tun die das? Ja, das tun die auch. Und dann fragt der kleine Prinz, ja, aber wie kommt das denn, dass sie das tun? Ja, sagt er, weil ich nur Gesetze erlasse, die sie verstehen können. Und das den Parlamentariern ins Stammbuch zu schreiben, das ist mir seit langem ein großes Bedürfnis und dazu hat der Herr Müller eben uns bestätigt.
Finde ich sehr schön. Apropos Gesetze und vielleicht Parlamentarier und Dinge, die man nicht versteht. Der Bundesgesundheitsminister war ja auch da und wir haben uns ja mit der Politik aus seinem Hause immer wieder hier auseinandergesetzt. Ich möchte es mal so zusammenfassen, die Ärzteschaft ist nicht immer begeistert. Was hat er gesagt auf dem Ärztetag?
Ja, wenn ich das sagen könnte. Also das war nicht so ganz einfach. Er hat von roten Faden gesprochen, die dann aber nicht so richtig erkennbar wurden in seiner Rede. Ich bin ihn ziemlich dezidiert angegangen, nicht ihn persönlich, sondern ihn stellvertretend für den Politikbetrieb, den aktuellen. Und habe unter anderem darauf hingewiesen, dass die Einbindung der Zivilgesellschaft, der Organisationen, wie zum Beispiel der Bundesärztekammer, die steht passport roto für viele Organisationen der zivilen Gesellschaft in unserem Staat, die Einbindung, das sich anhören unserer Vorstellungen zu Lösungsvorschlägen, die die Politik bereitet, ist eben zu einer Farce verkommen. Das muss man einfach konstatieren. Dazu habe ich ihm Beispiele geliefert, wie lange Anhörungsfristen zum Teil waren, die ja nur wenige Stunden oft getragen hat. Und ich habe da nur von drei Beispiele, die etwas deutlich waren, vorgetragen mit was zu großem, ja, Gelächter ist der falsche Ausdruck, was also dann doch das, oder die Publikum gezeigt hat, dass das, was ich da feststelle, eben Wahrheit und Fakt ist. Mhm.
Ja, sie haben wahrscheinlich einfach die Absurdität auf so der Situation
ist das gezeigt. Und dem muss er sich stellen, das hilft nichts. Und ich finde, das kann man auch nicht einfach so unkommentiert lassen und an sich vorüberziehen lassen. Denn sonst ist alles Schall und Rauch. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ernsthaft in einen Diskurs einsteigen. Und wir sind weit davon entfernt zu glauben, dass alle Dinge so gemacht werden müssten, wie wir das wollen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass Gesetzesvorhaben, Reformvorschläge, Lösungsüberlegungen gemeinsam angestellt werden und dass man das ernsthafte und berechtigte Gefühl hat, dass Organisationen großen Zuschnitts, wie zum Beispiel die Bundesärztekammer, in diesen Kontext so eingebettet werden, dass das, was man dazu sagt, nie einfach abprallt.
Ich sag's mal ganz salopp, Sie sind nicht der König, den Saint-Exupéry beschrieben hat, aber er ist es eben auch nicht. Und so wir haben eine Gesellschaft, in der es keinen König gibt. Das heißt, alle müssen miteinander sprechen, ringen, diskutieren.
Und wenn sich das Kabinett aber so vorkommt, als sei es der König, und aber nicht so handelt wie der König beim Saint-Exupéry, dann muss man es eben ansagen. Und das, glaube ich, hat ihn schon ein bisschen bewegt.
Das wollte ich gerade fragen, denn als langjähriger Parlamentarier, wir haben ja in Deutschland eine lange Tradition vom Parlament, was sich beschwert, sie werden nicht genug gehört, das Kabinett entscheidet alles alleine. Also das heißt, das Gefühl muss er erkennen, nicht beteiligt zu werden. Sieht er das auch ein sozusagen, dass andere das haben und wird er was ändern?
Er hat das nicht so sehr kommentiert, er hat darauf hingewiesen, dass es eben häufig Zeitnot sei und es müsste schnell gehen. Das habe ich ja auch zugestanden, dass speziell im Rahmen der Pandemiegesetzgebung diese Dinge unter Umständen natürlich schnell gehen mussten, das ist ja überhaupt gar keine Frage. Aber ich bin im Übrigen auch nicht allein. Auch die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas hat ja das den Ministerien nochmal ein Stammbuch geschrieben und hat darauf hingewiesen, es sind ja auch die Parlamentarier selbst, die dann, und dann wird es dann tatsächlich verfassungsrechtlich langsam schwierig, die nicht in der Lage sind und physisch, faktisch gar nicht in die Lage versetzt werden, überhaupt die Dinge nachzuvollziehen.
Glauben Sie, der Input hat was bewirkt dieses Mal? Immerhin mit, Sie haben gesagt, das wurde belächelt, da gibt es ja wahrscheinlich auch viele Leute, die ihm dann auf dem Weg zum Auto zurück oder beim Kaffee auch schon mal sagen, wie sie die Dinge sehen.
Also wir warten das mal ab. Er hat uns ja am Schluss seiner Rede angeboten und uns eingeladen, uns weiter zu beteiligen und in die vielen Prozesse mit einbezogen zu werden. Diese Einladung habe ich öffentlich angenommen. Heute Mittag treffe ich im Parlament den parlamentarischen Staatssekretär Edgar Franke und knüpfe an den Faden an und dann gucken wir mal, was draus wird.
Also dann wollen wir mal vielleicht bei einem Thema auch noch ein bisschen konkreter werden. Der Ärztetag hat Beschlüsse zur Digitalisierung gefasst, die ganz eindeutig sind. Also die Ärzte lehnen zum Beispiel die vollständige Übernahme der Gematik durch den Bund ganz klar ab. Lauterbach wollte das unbedingt. Das ist aber jetzt erstmal nur ein Beschluss. Darüber wurde auf dem Ärztetag selber noch nicht verhandelt.
Nein, in dem Sinne nicht. Wir haben nur festgestellt, dass die Überführung der Gematik in eine staatliche Agentur ohne sozusagen Gesellschafterbeteiligung der bisherigen Gesellschafter und der sogenannten Leistungserbringerorganisationen auch nicht weiterführt. Mhm. Ja, das ist vielleicht auch nochmal ein Hinweis dafür, dass da dann durchregiert werden soll. Jetzt kann man sagen, ja, die bunte, heterogene Zusammensetzung der Gematik ist auch Ursache dafür gewesen, dass sie vielleicht nicht richtig vorangekommen ist. Das mag sein, das will ich nicht in Abrede stellen. Am Schluss muss man sagen, sind eben die Entscheidungsfindungsprozesse, die Betroffenen a priori mit einbindet, die komplexeren und die langwierigeren, aber dann eigentlich auch die meistens tragfähigeren. Mhm. Und ich würde sagen, dass das beim Thema Digitalisierung nicht so richtig vorangeht, hat viel mit Technik zu tun und viel damit zu tun, dass wir es nicht in der Lage waren, klare und sehr eindeutige und vielleicht auch simple Rahmenbedingungen vorzugeben. Und die vielen Medienbrüche, die wir erleben bei der Anwendung von Einzeltools und dann noch Einzeltools, die zunächst mal mit der Patientenversorgung nichts zu tun haben. Also das E-Rezept ist natürlich, wenn es denn funktioniert, hilfreich, ist gar keine Frage. Und auch die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist nicht schädlich. Beide Dinge haben jetzt mal nur mittelprächtig etwas zu tun mit einer Verbesserung der eigentlichen Behandlung von Patienten. Da wäre die elektronische Patientenakte hilfreicher mit einer Reihe von Tools, die man implementieren kann, bis hin am Schluss denkbar natürlich sogar künstliche Intelligenz, die dann über eine solche Akte drüber fährt und sagt, Achtung, da sind zwei Befunde miteinander hinterlegt. Da müsste man an dieses oder jenes vielleicht mal denken, nachgehen, ob das vorliegt. Also ich will damit zum Ausdruck bringen, dass wir eben uns befasst haben in den letzten Jahren oder vielen Jahren eben mit dem Gangbarmachen. Erste Anwendung übrigens Stammdatenmanagement der Patientendaten in der gesetzlichen Krankenversicherung. Also wir in den Arztpraxen korrigieren die Adresse oder andere Stammdaten, die nicht mehr aktuell sind. Das ist natürlich, wenn man so will, das einzige und erste Tool, was funktioniert hat. Zudem wurden wir gesetzlich verpflichtet. Spaß macht das keinen. Und jetzt kann man sagen, das ist gerade der Moment, wo es gut geht, weil die gerade sozusagen die Karte mit der Telematikinfrastruktur verbunden wird. Und dann fällt das auf, dass da vielleicht Dinge nicht mehr stimmen. Aber wie auch immer, ich finde, dass wir uns jetzt stärker orientieren müssen. Und da habe ich Herrn Lauterbach ja auch gelobt, dass die Digitalstrategie von der Ausrichtung her passt, weil sie sich eben konzentrieren soll, stärker auf sinnvolle Patientenanwendung oder Anwendung, die sinnvolles medizinisches Handeln befördert und verbessert. Aber das muss dann auch tatsächlich geschehen. Mhm. Also es muss dann auch umgesetzt werden und Realität werden. Und da, glaube ich, ist es nicht so sehr eine Frage der Leistungserbringerorganisationen und ob die Gesellschafter in der Gematik sind, sondern eher eine Frage, wie viel Mut hat man der Industrie, klare, exakte Vorgaben zu machen und auch unter Umständen dafür zu sorgen, dass wer die nicht einhält, seine Zertifizierung im System verliert.
Und Sie haben eine Forderung gestellt oder der Ärztetag hat eine Forderung gestellt, die ich 100% unterstütze als gelegentlicher Patient, aber mich gewundert habe, dass man die Forderung stellen muss, also dass bei digitalen Anwendungen es ein Panel geben soll zur Testnutzung für Patientinnen und Patienten und Ärztinnen und Ärzte. Und da habe ich gedacht, wieso muss man das fordern? Also wenn Anwendungen nicht getestet werden, dann sind die...
So
kann
ist,
man die vergessen.
So ja. ist das leider. Wir haben ja das ja beim E-Rezept erlebt. Ich weiß gar nicht, waren, glaube ich, in 3 Praxen war da ganz am Anfang mal getestet worden. Mhm. Also da hat es also 50
E-Rezepte. Ganze drei.
Ja, ja. Das ist dann ausgeweitet worden. Und natürlich, aber so hat ist man gestartet. Und das ist eine uralte Forderung, die wir, glaube ich, seit 15 Jahren regelhaft stellen. Okay. Ja. Und ich muss einfach sagen, das ganze Management um diese Prozesse herum ist eben an vielen Stellen auch insuffizient.
Schade, vielleicht sollte man mal ein paar Leute einladen, die sich mit Medizin, aber vielleicht auch Softwareentwicklung und Testing auskennen. Da wüsste ich ein paar.
Naja, vielleicht muss man eins doch noch mal feststellen. Im Bereich der digitalen Techniken läuft das ja ein bisschen anders als in der Autoindustrie. Bevor Audi, Mercedes, BMW oder wer auch immer ein Auto auf dem deutschen Markt präsentiert und zulässt, fahren die mit den Autos durch die Wüste, durch die Arktis und gucken, ob die Motoren und die Farben und die Lacke, die Türen, die Gummis, was ich nicht alles, auch unter Extrembedingungen halten und funktionieren. Und wenn so ein Auto marktreif ist, dann hat das sehr viele Tests intern durchlaufen. Das ist die klassische Form von Produktreifung im ja altindustriellen oder analogindustriellen Sinne.
Ja, und auch natürlich bei besonders sicherheitsrelevanten Dingen.
Ohne Frage.
Anguckt, ja, gut, das könnte digital,
bei Flugzeugen passiert.
Ist ähnlich.
Ja, genau, so. Digitale Techniken, zum Glück ist das so. Mhm. Bei digitalen Techniken ist es ein bisschen anders. Da reift ja häufig das Produkt beim Kunden. Das sogenannte berühmte Chiquita-Prinzip, die Banane, die auch noch nachreift. Nachdem die wird grün geerntet und reift dann auf dem Schiff, im Container nach, bis sie in Europa angekommen ist. Und das ist in der digitalen Welt ein bisschen der Fall, weil man sagt, es ist sowieso so, dass wir in der Interaktion mit dem User dann gucken, was will der jetzt mehr ausgebaut haben, was nutzt der mehr. Und das passen wir uns an und das ist ein Prozess, der dauert eine ganze Weile. Und am Schluss ist das dann wirklich optimiert. Im Hin und Her zwischen Anwender und Hersteller und Produzent. Und das taugt nicht für den Alltagsbetrieb in der vertragsärztlichen Praxis. Weil da sind jeden Montagmorgen in Vertragsarztpraxen in Deutschland, was weiß ich, 9 oder 12 Millionen Menschen. Und Arztpatienten oder Arzt- oder Patientenpraxiskontakte. Und die müssen laufen, die müssen stabil funktionieren. Das ist nicht das Setting, in dem wir dann sozusagen im Hin und Her mit den Entwicklern gucken, passt das nicht. Das heißt, bevor man das ausrollt, muss man tatsächlich einen ausreichend großen Kreis von Menschen haben, die bereit sind, das zu tun. Die muss man incentivieren und dafür auch entschädigen, dass sie es tun. Und wenn man der Kreis groß genug war und man dann sozusagen lange genug getestet hat und es weitestgehend stabil läuft, dann kann man es ausrollen.
Und so ähnlich ist es ja jetzt mit Ihnen auch passiert. 4 Jahre wurden Sie getestet als Präsident der Bundesärztekammer. Jetzt sind Sie nochmal ausgerollt worden. Also an dieser Stelle gratuliere ich zur Wiederwahl. Ja, was haben Sie sich jetzt für die nächsten 4 Jahre vorgenommen?
Ja.
Vielleicht mal ohne Pandemie.
Ja, also erstmal ohne Pandemie, das wäre schon mal schön. Und da zählt auf jeden Fall die große Herausforderung, die wir demografisch haben, und zwar in dem Berufsstand wie auch in der Gesellschaft, wesentlich dazu. Wir werden uns darauf einrichten müssen, in den nächsten 5 bis 8 Jahren mit einem Drittel weniger Menschen im Gesundheitswesen, und zwar nicht nur im medizinischen Bereich, sondern auch im pflegerischen und anderem, eine größer werdende Anzahl von Menschen versorgen zu können. Und das heißt, wir brauchen da viele Ansätze, die fantasievoll sind, die pragmatisch sind, die vielleicht auch mit manch überkommener Vorstellung brechen. Das jetzt zu planen und sich darauf einzurichten und dann mit den Dingen ja parat zu sein, wenn es dann soweit ist, das ist eine große Herausforderung. Und darüber lohnt sich lange und viel nachzudenken.
Ich würde mal sagen, wir müssen da als Gesellschaft sehr kreativ sein und wahrscheinlich auch die ein oder andere Mark, wollte ich beinahe schon sagen, den ein oder anderen Euro in die Hand nehmen, oder? So,
das führt kein Weg dran vorbei. Da bin ich fest von überzeugt. Und wir werden auch diskutieren müssen, was uns das wert ist. Ja, also in dieser Gesellschaft. Die Ressourcen sind ja endlich und wir haben viele, viele, viele große Herausforderungen. Klimaschutz, der Umbau unserer Infrastruktur in klimaneutrale Strukturen im Verkehr, in der Energie, im Bereich Heizung und Wärme, das ist eine hochemotionale Debatte aktuell. Auf der einen Seite, dann haben wir das große Thema der Sicherheitspolitik im Sinne des stattfindenden Ukraine-Krieges und der Auseinandersetzung zwischen jedenfalls der so jetzt aktuell regierten Russland und dem Rest Europas. Dann haben wir die wirtschaftliche Herausforderung, den wirtschaftlichen Wettkampf mit Asien und China und dem amerikanischen Raum. Wir haben die älter werdenden Gesellschaften in fast allen Industriestaaten und Nationen, mit denen dann dadurch auch bestehende Herausforderungen an soziale Sicherungssysteme der Alterssicherung. Also wenn ich jetzt noch weitermache, dann ist der Berg, der da vor uns liegt, hat der Dimension eines Mount Everest.
Also ich fasse es mal positiv zusammen, die Themen gehen uns nicht aus.
Mit Sicherheit nicht.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text. In Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast@brek.de.